Deutschlandfunk, Kultur heute.
Seit mehr als 30 Jahren feiert die Ukraine am 24. August ihre Unabhängigkeit, auch heute wieder. Welche Rolle die Kultur dabei spielt, gerade im Krieg, darüber berichten wir gleich. Außerdem schauen wir uns zwei Ausstellungen an, in München und in Essen. Und mit dem Philosophen Klaus Viehweg spreche ich über Hegels Fortschrittsgedanken. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat seit 2014 allein 14.000 zivile Opfer im Land gefordert. Das sind zumindest die offiziellen Zahlen. Der russische Präsident führt allerdings nicht nur einen territorialen, sondern auch einen kulturellen Krieg gegen die Ukraine, gegen Museen, Theater und Gedenkstätten und greift damit auch gezielt die ukrainische Identität an. Gerade am Unabhängigkeitstag, der heute vor 34 Jahren ausgerufen wurde, geht es auch um die spezifisch ukrainische Kultur, um eine verbindende und eben eigene Geschichte in der Kunst, der Architektur, der Musik und der Literatur. Unser Ukraine-Korrespondent Nils Buhler hat in Odessa den Maler und Kurator Mykola Lukin getroffen und sich mit ihm über die Rolle der Kultur für die ukrainische Unabhängigkeit unterhalten.
Mykola Lukin läuft über den Platz vor dem Nationalen Kunstmuseum in Odessa. Der Rote Palast aus dem 19. Jahrhundert gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Statt Glasscheiben hängen große, dicke Holzspanplatten in den Fenstern, Folgen eines russischen Angriffs auf die Hafenstadt im November 2023. Damals schlug direkt eine Rakete auf dem Gelände ein und hinterließ einen tiefen Krater in der Erde. Auch die Fenster, Wände und Decken des Museums wurden dabei beschädigt. Für den Kurator Mykola Lukin damals ein Schock. Mir wurde schlecht, als ich die Fotos sah, denn ich arbeite in diesem Museum. Ich kenne es aus meiner Kindheit. Ich dachte erst, dass es nun das Museum nicht mehr länger geben wird, denn die Fotos sahen absolut furchtbar aus. Doch dann kamen viele freiwillige Helfer, auch Künstler und Studenten. Alle kamen zusammen, weil Museen sehr wichtige Punkte auf der Landkarte von Odessa sind, die wirklich ganze Generationen von Künstlern vereinen. Immer wieder werden auch Kulturstätten in der Ukraine von russischen Angriffen getroffen. Das ukrainische Kulturministerium zählte bis Juli 2025 1.500 Kulturdenkmäler und 2.300 Kultureinrichtungen, die im Krieg beschädigt oder zerstört wurden. Besonders große Verluste gab es in den Regionen Donetsk, Charkiw und Cherson. Damit Kunstwerke und Ausstellungsobjekte nicht für immer vernichtet werden, wurden bereits viele an anderen Orten in Sicherheit gebracht. Auch Exponate aus dem Kunstmuseum in Odessa wurden einstweilen weggeschafft. Einige Rahmen und Wände bleiben deswegen leer. Und trotzdem lebt das Museum weiter. Erst im Juni hat Mykola Lukin eine neue Ausstellung eröffnet. Sie zeigt Arbeiten von Studenten der staatlichen Kunsthochschule Krikow, der ältesten Kunsthochschule der Ukraine. Wenn man durch diese Räume läuft, sehen wir die Entwicklung dieser Bildungsinstitution. Und besonders interessant, wir können auch die Geschichte der Ukraine nachverfolgen. Anlässlich des 160. Geburtstages der Hochschule hat Mykola Lukin mehr als 300 Objekte ihrer Studenten zusammengetragen. Grafiken, Gemälde und Keramiken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1990er Jahre aus dem Zarenreich, der Sowjetunion und der unabhängigen Ukraine. Die Ausstellung erzählt vom Streben nach einer unabhängigen eigenen Kultur, von Terror und Verfolgung, aber auch von Anpassung und Propaganda, etwa in der Sowjetunion. Das gefällt nicht allen Besuchern, erzählt Lukin. Manche Artefakte sind sehr unangenehm. Wir haben bereits eine Reihe von negativen Meinungen zu einigen der Objekte erhalten. Aber dennoch ist dies unsere Geschichte. Und jetzt in so einem kritischen und dramatischen Moment für unser Land ist es sicherlich notwendig, sie kompromisslos zu zeigen, zu erforschen, zu untersuchen, auszustellen und darzustellen, also die Geschichte, wie sie ist. Christina Ratuschna sieht sich in der Ausstellung um. Sie ist aus Kiew angereist und besucht gerade einen Freund in Odessa. Gerade jetzt in Zeiten des Krieges müsse man sich mehr mit Kunst beschäftigen, findet sie. Wir spüren das umso stärker, weil wir einig sein wollen, weil wir mehr über unsere Identität erfahren wollen, insbesondere durch Schriftsteller, Künstler und Fotografen. Und jetzt ist eine Zeit, in der die Ukrainer der Welt stärker erklären müssen, dass die Ukraine nicht Russland ist, dass Russland in der Vergangenheit und auch heute ukrainische Schriftsteller und Künstler entweder für sich beansprucht oder sie einfach tötet. Doch so wichtig Kunst gerade auch für viele Menschen im Krieg ist, In manchen Momenten tritt sie dann doch wieder in den Hintergrund. Statt Kulturveranstaltungen bietet das Museum am Unabhängigkeitstag kostenlose Erste-Hilfe-Kurse an. Es soll darum gehen, wie man schnell Blutungen stoppen kann. Man lebe in Kriegszeiten, heißt es auf der Instagram-Seite des Museums. Es gehe nicht um Wissen, sondern um die Bereitschaft, sich gegenseitig das Leben zu retten.
Aus der Ukraine berichtete Nils Buhler. Eine der heute noch meistzitierten Wendungen der letzten Jahrzehnte ist die vom Ende der Geschichte, ausgerufen im Jahr 1989 von Francis Fukuyama in der US-amerikanischen Zeitschrift The National Interest. Der Politikwissenschaftler sah nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks die Geschichte an ein Ende gekommen. Die Demokratien und der Kapitalismus des Westens hatten, so meinte er damals, gesiegt. Fukuyama bezog sich dabei vor allem auf den Geschichtsbegriff des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel und auf dessen Fortschrittsgedanken.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Im Sinne Hegels bewegen wir uns sozusagen im Vorwärts- und Rückwärtsgang, also dialektisch auf ein Ziel zu oder, um mit dem Philosophen zu sprechen, Telos. Einer der besten Hegel-Kenner der Gegenwart ist Klaus Viehweg, Professor für klassische deutsche Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Autor einer umfangreichen Hegel-Biografie. Ich habe ihn gefragt, was Hegels Idee vom Ende der Geschichte ist.
Francis Fukuyama sah den Endpunkt der Geschichte im Sieg der liberalen Demokratie nach 89. Erstens eine eklatante Fehlinterpretation von Hegel und zweitens hat Fukuyama 2018 seine These selbst grundlegend revidiert. Einen entscheidenden Zugang aus meiner Sicht zum Gedanken vom Ende der Geschichte liefert der Namensgeber meiner Universität, Friedrich Schiller, mit seiner Jener Antrittsvorlesung 1789 mit dem bezeichnenden Titel »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?« Diese Rede vom Ende schließt also verschiedene Bedeutungen in sich, im Sinne von Telos, Abschluss, Ziel, Zweck, Höchstes.
Da haben Schiller und Hegel ja durchaus etwas gemeinsam, weil sie etwas auf den Kopf stellen.
Ja, Schiller zufolge verbindet in der langen Kette der Begebenheiten jetzt alle denkenden Köpfe ein weltbürgerliches Band, so Schiller, verbunden mit dem Ziel, ein menschliches Zeitalter einreichter Freiheit herbeizuführen. Also eine solche Universal- oder Weltgeschichte fixiert nach einem Leitfaden nur hier und da eine Welle, wie Schiller so schön sagt, des Stroms des Weltgeschehens. Und der philosophische Kopf verkettet diese Fragmente. Er nimmt also diese Harmonie aus sich selbst heraus und bringt also dann einen vernünftigen Zweck in den Gang der Welt.
Also es gibt einen Dualismus oder man könnte auch sagen eine Dynamik aus Vorwärts und Rückwärts, die sich auf etwas Vernünftiges bewegt oder die selbst schon die Vernunft ist.
Ja, mit diesem Prinzip bei Schiller des Aufsteigens zum Reich der Freiheit, also Aufsteigen, wenn Sie wollen, vorwärts, durchwandert er die Geschichte dann rückwärts, den chaotisch verworrenen, teilweise barbarischen Weltlauf, aber jetzt unter dem Blickwinkel Freiheit. Das ist auch für Hegel ganz charakteristisch. Hegel schreibt, der Mensch muss sich selbst formieren, ist geschichtlich, gehört in die Zeit, in die Geschichte vor der Freiheit. Da ist Geschichte. Was Hegel so als philosophischen Begriff von Geschichte expliziert, ist also ein Geschehen gewissermaßen vor der Freiheit.
Was hat das denn für Hegel in seiner Zeit bedeutet? 1770 geboren, die Französische Revolution war sicher das prägende geschichtliche Erlebnis für ihn, also sicherlich auch schon in seiner Zeit als historisch begriffen. Was hat das für Hegel bedeutet?
Die Französische Revolution war aus der Sicht Hegels eben der Anfang dieser neuen Formierung von Freiheit, der neuen Gestaltung. Und dieser Gedanke, der die Revolution prägte, der muss, so wie es Hegel so schön sagt, jetzt in die Bewusstseine der Menschen hinein und in die Welt hinaus gebildet werden. Das ist also die Aufgabe. Es geht also nicht mehr um eine Geschichtung von Freiheit, also im Sinne von Schichten, sondern eine globale Gestaltung von Freiheit.
Das ist ja eigentlich ein sehr vorwärtsgewandter Gedanke, dass der Mensch als Handelnder zur Gestaltung der Geschichte beziehungsweise zur Gestaltung auch letztlich einer Vernunft beiträgt.
Ja, aber dieses, was Hegel hier sagt, ist das Einzige über die Zukunft. Also er liefert keine utopischen Verheißungen oder Untergangsszenarien, sondern Begreifen und Gestalten der Freiheit oder, schöner gesprochen, der Conditio Humana. Vor dieser Herausforderung steht jetzt die Menschheit. Und es ist kein Unternehmen bequemer Art auf einfachen Wegen, sondern es ist jetzt für Hegel die schwierigste und riskanteste Herausforderung an die Menschheit überhaupt. Und das bewegt sich noch in Kinderschuhen, setzt Hegel hinzu, und das 20. Jahrhundert und das erste Viertel des 21. Jahrhunderts haben dies schmerzvoll gezeigt, dass das Gelingen nicht sicher sein kann. Hegels Antwort ist also: Gelingen oder Scheitern, das liegt in unserer Hand.
Wenn wir das 20. Jahrhundert jetzt als Beispiel nehmen, da sind Hegels Theorien für totalitäre Ideologien letztlich missbraucht worden. Also das ist sicherlich nicht Hegels Vorstellung von einem von der Freiheit geleiteten Vernunftprinzip gewesen. Und vielleicht muss man auch sagen, dass Hegel nach 1945 oder seinen Schriften durchaus misstraut wurde. Gibt es auch ein Vorwärts und Rückwärts in der Hegel-Rezeption?
Ja, man hat, wie zu Recht gesagt wird, misstraut. Er wurde von einigen Denkern, Kassierer, Popper, als der Vordenker des Totalitarismus diskreditiert. Ich sage deutlich diskreditiert, weil dies nicht hegelschen Gedanken, hegelschen Texten entspricht. Und es gab hier also ein Rückwärts, aber es gab zugleich ein großes Vorwärts in der seriösen Hegelforschung, die solche Legenden, ich nenne es Lügenmärchen, langsam aus der Welt gebracht hat. Zum Glück.
Würden Sie sagen, dass im Moment eigentlich wieder das Gegenteil der Fall ist, dass man sich doch wieder verstärkt mit Hegels, gerade mit Hegels Geschichtsbegriff auseinandersetzt?
Ja, das ist eine erfreuliche Entwicklung, besonders auch in verschiedenen Ländern, wo die Hegel-Forschung also eine gewisse Renaissance oder eine neue Richtung gewinnt. Also man spricht vom Comeback von Hegel, von, wie gesagt, einer Rückkehr zu seinen Denken der modernen Zeit. Und jetzt gilt er langsam wieder als der Philosoph der modernen Zeit.
Jetzt gibt es auch ein mindestens genauso bekanntes Zitat von Karl Marx, der in Anlehnung an Hegel, der gesagt hat, man müsse sich beim Denken auf den Kopf stellen, wiederum gesagt hat, er habe Hegel auf die Füße gestellt. Im Sinne unserer Gesprächsreihe jetzt mal gefragt, wenn wir uns auf den Kopf stellen mit Hegel und mit Marx ihn vielleicht auf die Füße stellen, müssen wir das vorwärts oder rückwärts tun?
Auf dem Kopf steht man gut. Man steht nämlich auf dem Denken. Und eine der wichtigen Botschaften Hegels besteht heute in der Forderung nach Anstrengung des Denkens. Deswegen auf dem Kopf stehen, der stets neu notwendig zu denkenden Sicht der menschlichen Geschehnisse. Und dieses denkende Prüfen, das ist eben für die Gegenwart sehr wichtig, als Kern von Bildung. Ist für Hegel, darin sieht er eben die Kernfehler oder Kerndefizite. Er nennt das Fanatismus, heute sagen wir Fundamentalismus. Der Verzicht auf solches Denken ist eben gefährlich, weil dann Bildung weggeworfen wird. Und Hegel zufolge führt die Macht solch abstrakter, nicht durchs Denken legitimierter Vorstellungen zum Fanatismus. Beispiel, das ich gerne zitiere, das darf ich vielleicht, der Nationalismus, Hegel, greift den Nationalismus seiner Zeit an und den hat man damals als Deutschdümelei bezeichnet. Und das schöne Bild von Hegel, das Geschwätz vom Deutschtum, ist für Hegel bezeichnet mit dem Wort Deutschdumm.
Der Philosoph und Hegel-Biograf Klaus Viehweg über den Fortschrittsgedanken bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel und dessen Verständnis vom Ende der Geschichte. Wenn man sich die Geschichte des Museums anschaut, dann hat die sich in den letzten 200 Jahren doch stark verändert, überhaupt auch das Verständnis von Kunst. Heute wollen Museen oft keine erhabenen Tempel oder White Cubes mehr sein, in denen die Ehrfurcht vor der Kunst so groß ist, dass sich Menschen aus kulturferneren Milieus erst gar nicht hineintrauen. Verstärkt sind in den letzten Jahren Ausstellungen zum Kunsthandwerk konzipiert worden, was durchaus an Ideen anknüpft, die es vor 100 Jahren schon einmal gab. Das Bayerische Nationalmuseum in München beleuchtet zurzeit die alte Handwerkskunst des Drechselns. Der Künstler Ernst Gamperl hat sie perfektioniert. 2017 gewann er den Löwe Craft Prize. Die Jury lobte das Werk eines begnadeten Handwerkers, der die besondere Fähigkeit besitzt, eine unverwechselbare individuelle Stimme zu entwickeln. Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung mit dem Titel »Das Lebensbaumprojekt« gesehen und den Künstler getroffen.
Er hat sie alle aus einem Baum gefertigt. Alle 64 Holzobjekte, die in der Ausstellung zu sehen sind, stammen von einer riesigen Eiche, erzählt Künstler Ernst Gamperl.
2007 war das, da ist ein großer Eichenstamm, also in Rottam-Inn, umgestürzt beim Sturm. Und ein Freund von mir hat dann den Stamm liegen sehen und hat mir Fotos geschickt. Und dann hat eigentlich die ganze Geschichte damit begonnen. Also der hatte 2,50 Meter Durchmesser und die Fotos haben mich schon so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, da muss ich ein Projekt draus machen.
Das Lebensbaumprojekt, fast 2 Jahrzehnte beschäftigt es Gamperl mittlerweile schon. Jetzt stehen die teils meterhohen Vasen und Gefäße, die aus der 33 Tonnen schweren Eiche in all den Jahren entstanden sind, im Bayerischen Nationalmuseum. Manche mit ausladendem Bauch, mehr breit als hoch, andere schmal und länglich. Filigran gearbeitet sind sie alle, nur wenige Zentimeter dünn. Und sie sind eben nicht aus Ton oder Porzellan, wie man es von solchen Objekten normalerweise kennt, sondern sie sind aus Holz.
Ich habe mir sehr viel Inspiration aus der Töpferkunst Kohl. Auch weil die Künstler sehr intensiv und ernsthaft sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Das hat mir im Holzbereich total gefehlt, diese Ernsthaftigkeit.
Ernsthaft und detailversessen geht Ernst Gamperl an seine Holzkunstwerke heran. Das sieht man sofort. In den Objekten kommt beides zum Ausdruck. Die technische Expertise eines Holzdrechslers und gelernten Schreiners, der sein Handwerk seit 40 Jahren ausübt, und der kreative, grenzüberschreitende Verstand eines Künstlers, der Formen und Konventionen bricht und seine Arbeitsweise immer wieder neu erfindet und weiterentwickelt. Handwerk und bildende Kunst, 2 Seiten der gleichen Medaille, meint Kunsthandwerker Gamperl.
Also für mich ist es kein Unterschied, sondern das ist eins. Die handwerkliche Basis ist ja ganz wichtig, dass ich mich künstlerisch ausdrücken kann. Ich sage aber ein schönes Beispiel, ein Musiker, der sein Instrument nicht beherrscht, kann auch keine Töne rauszaubern. Und so ähnlich sehe ich das in der Kunst. Also ich verleugne ja niemals, dass ich aus dem Handwerk komme. Im Gegenteil, ich unterstreiche das auch noch.
Die Vasen erinnern manchmal an antike Torsi, manchmal an geflochtene Körbe oder Ledertrinkgefäße. Sie sind nicht streng symmetrisch, die meisten bilden auf einer Seite eine Auswölbung, dort wo der Kern des Stammes oder Astes saß. Bei manchen sieht man Risse. Der Schaffensprozess bis zum fertigen Stück ist hochkomplex. Gamperl hat die Form vorher genau im Kopf, er macht Skizzen, scannt das Holz auf Besonderheiten und schneidet mit der Kettensäge zu. Dann beginnt die eigentliche Arbeit, das Drechseln, ein jahrtausendealtes Handwerk.
Ich habe insgesamt 9 Drechselbänke, ganz große, schwere Drechselbänke, bis ganz leicht, wo ich eben dann die Feinarbeiten mache. Und dann geht es auf eine große Drechselbank und dann wird einmal die Outline geschnitten, also die Grundform geschnitten.
Weil Gamperl direkt mit dem feuchten Holz arbeitet, kommt beim anschließenden Trocknen der Zufall mit ins Spiel. Das Holz schrumpft und verformt sich. So ist jedes Stück ein Unikat, im Zusammenspiel mit der Natur geformt. Anschließend veredelt der Künstler diese Einzigartigkeit, indem er die Gefäße wachst, ölt, färbt und die Maserung nachbearbeitet.
Das heißt, dieses Spiel zwischen Eingreifen und Lassen, das ist so ganz ein spannender Prozess in meiner Arbeit.
Eine Arbeit, die bereits die alten Ägypter und Römer beherrschten und die auch zu Zeiten der bayerischen und deutsch-römischen Könige im 16. und 17. Jahrhundert an den Höfen sehr gefragt war und die Herrscher sogar selbst erlernten. Das wird im letzten Raum der Ausstellung deutlich. Hier werden Gampers Arbeiten mit anderen wertvollen, gedrechselten Kunstwerken aus der Sammlung des Museums in Dialog gebracht. Zum Beispiel mit einer Elfenbeindose, gefertigt von Kurfürst Maximilian I. von Bayern. Anders als die Könige und Herrscher nimmt sich Künstler Ernst Gamperl aber nur das von der Natur, was diese ihm gibt. Wie eben die umgestürzte Eiche. Einen lebenden Baum fällen würde er nie, sagt er. Sonst wäre es ja kein Lebensbaumprojekt. Gamperl erschafft etwas Neues. Traditionelles Handwerk, künstlerische Vision und elementare Kräfte verwachsen bei ihm zu unverwechselbaren Skulpturen.
Julian Ignatowitsch über das Lebensbaumprojekt, eine Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum in München. Und noch ein Beispiel dafür, dass im Museum heute eine andere Logik das Programm prägt. Unter anderem nämlich die Bedeutung der Natur. Das schließt ja an das an, was wir gerade gehört haben, wenn das Klima sich dramatisch verändert. Im Museum Folkwang in Essen, das auf die Sammlung moderner Kunst von Karl Ernst Osthaus zurückgeht, ist gerade eine Soundinstallation zu hören, die auf vom Aussterben bedrohte Vogelarten aufmerksam macht. Symphony for Endangered Birds, arrangiert von Aimée Portioli, einer Musikerin, die auch als Grand River bekannt ist und deren elektronische Sounddesigns sich im weitesten Sinne als Ambient Music beschreiben lassen. Breite Klangflächen, in denen es wabert, wummert und zischt. In ihrer Sinfonie für gefährdete Vögel zwitschert es natürlich auch. Claudia Dichter war für uns im Folkwang-Museum.
Man betritt den Ausstellungsraum durch eine Lichtschleuse. Innen ist es stockdunkel. Einzelne Spots beleuchten 7 Lautsprecher, die kreisförmig angeordnet sind. In der Mitte gibt es Sitzhocker. Vor der Stirnwand scheint eine einzelne weiße Vogelfeder zu schweben. Langsam nehmen die Vogelstimmen Fahrt auf.
Zu Beginn gibt es ein Gespräch zwischen einem Goldschopf-Pinguin und einem Schieferbrust-Dinamo,
erklärt Aimée Portioli.
Dann wollte ich eine Art Erzählung aufbauen und habe den Mao eingeführt. Der spielt eine ziemlich große Rolle im Stück, denn wir hören seinen Gesang als Schrei. Natürlich kein echter Mao-Schrei, sondern eine bearbeitete Aufnahme, die zu einem lang gedehnten Klagelaut wird, der dem Stück eine dramatische Wendung gibt.
Aimée Portioli verwebt die Vogelstimmen mit elektronischen Sounds, lässt sie in der 7-Kanal-Klanginstallation mal aus einzelnen Lautsprechern ertönen, mal laufen sie im Kreis um einen herum. Das vielbemühte Schlagwort Immersion funktioniert hier wirklich. Man taucht ab in die Klangwelten, schaut auf die weiße Feder, Bilder von weiten Landschaften, einzelnen Vögeln oder ganzen Pinguinkolonien tauchen vor dem inneren Auge auf. Aimée Portioli arbeitete schon mit Windgeräuschen, auch mit den Sounds von Wasser. Natur spielt eine große Rolle in ihrem Werk. Schon seit langem ist sie von Vogelstimmen fasziniert.
Vögel sind so vielseitig. Sie haben so viele verschiedene Klangfarben, so viele verschiedene Tonhöhen. Ich fühle mich sehr von diesen wunderbaren Klängen angezogen und wollte damit arbeiten. Ich begann also, verschiedene Vogelgesänge zu recherchieren und entschied mich, etwas über vom Aussterben bedrohte Vögel zu machen. In dem Stück geht es genau um solche Vögel. 7 verschiedene Arten, jeweils eine von jedem Kontinent.
Die Field Recordings hat sie von Archiven und Experten für Naturtonaufnahmen bekommen. Aber dann... ein Baum wird gefällt.
Ich habe mich gefragt, wie fühlen sich Vögel nach einer solchen Erschütterung? Wie kann ich das im Klang darstellen? So entstand ein gebrochener Vogelgesang, gefolgt von einem gebrochenen, stotternden Drone-Sound. Von dort aus gibt es eine Art Wiederaufbau. Gegen Ende wird es musikalischer, weil ich ausdrücken wollte, dass der Mensch am Ende die Oberhand gewinnt.
Musik Emil Portioli schafft es, die Zerstörung des Lebensraums der Vögel fast physisch erlebbar zu machen. Die skulpturale Arbeit mit der weißen Feder des italienischen Künstlers Federico Gargaglione und ein Booklet mit wunderbaren Punktzeichnungen der 7 bedrohten Vogelarten von Brandon Locker ergänzen die Installation und runden ihren hochpolitischen Inhalt ab.
Ich möchte unbedingt dazu beitragen, dass sich die Menschen damit auseinandersetzen und darüber nachdenken, was wir tun. Denn der Hauptgrund ist unser Handeln und wir tragen die Verantwortung. Ich hoffe, dass mein Werk anregt, darüber nachzudenken.
Das ist Aimée Portioli mit ihrer ebenso präzisen wie hochpoetischen Klanginstallation auf jeden Fall gelungen. 28 Minuten ist die Symphony for Endangered Birds lang. Es lohnt sich, sie ganz zu hören.
Claudia Dichter über die Klanginstallation Symphony for Endangered Birds im Essener Volkwang-Museum. Angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Lage in Gaza hat der israelische Historiker Moshe Zimmermann Kritik am Vorgehen der beiden Kriegsparteien geübt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
Der Antisemitismus-Experte und Geschichtswissenschaftler sagte im Deutschlandfunk:
Es gibt ja eine Art absurde Zusammenarbeit zwischen Hamas und Israels Regierung. Beide sehen dazu, dass die Hungersnot in Gaza steigt, dass der Krieg fortgesetzt wird und es nicht zu einem Ende kommt. Das muss man leider so feststellen. Die israelische Bevölkerung ist sehr abhängig von der Art von Erklärung oder Aufklärung der Regierung, die immer betont, dass die Schuld alleine bei der Hamas liegt und nicht bei der eigenen Regierung oder bei den eigenen Regierungsmitgliedern, die besonders fanatisch sind im Kampf gegen Hamas, gegen die Palästinenser, gegen die Araber überhaupt.
Sagte Moshe Zimmermann. Er bemängelte außerdem einen Unwillen in der israelischen Gesellschaft, die Zusammenhänge zu begreifen. Das Gespräch mit dem Historiker finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ein deutlicher Kritiker der Regierung in Jerusalem ist auch der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm, der in den USA lehrt. Nachdem er im April wegen seines Streits nicht in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald im Beisein von NS-Überlebenden hatte reden können, wurde sein für heute geplanter Auftritt beim Kunstfest Weimar abgesagt. Böhm sei erkrankt und deshalb nicht nach Deutschland gereist, hieß es. Böhms Gesprächspartner, NS-Gedenkstättendirektor Jens Christian Wagner, sagte, es habe im Vorfeld des Gesprächs keinerlei Druck der israelischen Regierung gegeben. Um die traditionell neutrale Haltung der Schweiz in der Außenpolitik ist eine Debatte entbrannt. Das Land hatte erst nach langem Zögern die EU-Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg mitgetragen. Gleichzeitig aufte sich Bern mit seinen guten Beziehungen zum wichtigsten Wirtschaftspartner USA, den Strafzöllen der Trump-Administration zu entkommen. Vergeblich. Der Schweizer Schriftsteller Lukas Barefuß sieht das Konstrukt der schweizerischen Neutralität in Scherben, wie im Deutschlandfunk sagte.
Man muss von einer jahrzehntelangen Selbsttäuschung reden, der Schweiz. Zum Beispiel die russischen Vermögen, es sind knapp 50 Milliarden Schweizer Franken gemeldet, die eigentlich unter die Sanktionen fallen würden. Gesperrt sind davon höchstens 8 Milliarden und das ist ein Missstand und man ignoriert ihn einfach.
Meint der Schweizer Autor Lukas Barefuß. Der Streit zwischen CDU-Landrat Tino Schomann und dem antifaschistischen Musikfestival Jamelrock den Förster spitzt sich zu. Schomann kündigte im NDR an, er werde die Äußerung vom Veranstalter und von Sänger Campino juristisch prüfen lassen. Dass man ihn in die Nähe von Neonazis rücke, sei eine Diffamierung. Campino hatte beim Auftritt im Jamel gesagt, die AfD sei der klare Gegner. Allerdings würden sich auch lokale Gruppierungen der CDU der Partei an den Hals werfen. Schomann hatte zuvor versucht, bestimmte Auflagen gegen das Festival durchzusetzen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski. Mehr zu den Feierlichkeiten in der Ukraine zum Unabhängigkeitstag gleich auch in den Informationen am Abend. Außerdem eine Bilanz der Gamescom in Köln. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.